So, ich darf direkt übernehmen. Guten Morgen. Ich hoffe sehr, es geht euch allen gut. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass ich meine letzte Predigt hier halten durfte. In der letzten Predigt hatten wir uns anhand der Berufungsgeschichte von Mose 4 Punkte angeschaut, wie Gott dir hilft, mit einer göttlichen Perspektive in die Zukunft zu schauen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Falls nicht oder falls du nicht da warst, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen und lade dich dann ein, die Predigt zu Hause einfach nachzuhören. Die findest du online. Punkt 1 war, dass du deine Zukunft mit Gott denken sollst. Deine Zukunft ist nicht davon abhängig, wer du bist und wie deine Vergangenheit ist. Gott denkt deine Zukunft immer mit sich bei dir. Das haben wir auch letzte Woche in der Predigt wieder gehört. Dass sich das immer durchzieht, dass Gott bei Selbstzweifeln der Protagonisten nicht auf die Protagonisten eingeht, sondern ihnen verspricht, ich werde mit dir sein. Punkt 2 war dieses Selbstverständnis von Gott. Ich bin, der ich bin. Oder anders dargestellt, in jedem neuen Moment werde ich ganz neu der sein, der ich bin. Für immer. Wir können uns das nicht so wirklich vorstellen, dass Gott in jedem Moment ganz neu ist und in jedem Moment ganz neu für uns da ist und auf uns schaut. Vielleicht wird es einfacher, wenn wir uns klar machen, dass Gott außerhalb der Zeit steht. Das gibt dann neue gedankliche Hürden für so wissenschaftlich Denkende wie mich. Aber ich sage mir, wenn ich Gott mit meinem kleinen Hirn, das Gott uns dankenswerterweise geschenkt hat, erfassen könnte, dann wäre er kaum größer als wir. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gottes Größe ist nicht zu erfassen. Punkt 3 war, dass wir einen Gott der Wunder haben. Ein Gott, der Wunder tut, wie Rudi uns gerade eben berichtet hat. Jeden Tag neu. Und du musst dein tägliches Manna sammeln. Gott tut Wunder und spricht. Das tut er für dich. Denn wenn du lernst, Gottes Wunder in der Gegenwart am heutigen Tag wahrzunehmen und zu sehen, dann wird es dir leichter fallen, auch auf die Wunder in der Zukunft zu vertrauen und an Gott dran zu bleiben. Und der 4. und letzte Punkt war, dass Gott dich mit all deinen Fähigkeiten, aber auch mit deinen Schwächen kennt. Und er wird dir Menschen an die Seite stellen, mit denen du gemeinsam Gottes Ziel erreichen kannst. Auch das haben wir von Rudi gehört, mit dem Michael Kaller zum Beispiel, der ihm da an die Seite gestellt wurde. Das alles tut Gott, um dir die Möglichkeit einer guten Zukunft zu geben. Eigentlich an sich ein schön rundes Thema, was ich da vor 2 Wochen hatte. Und doch fehlt noch ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Zukunft. Ich möchte die letzte Predigt nicht einfach so stehen lassen, ohne mit euch gemeinsam jetzt auch zu erarbeiten, was ist denn eigentlich meine Verantwortung in diesem Prozess? Und deswegen stelle ich heute die Frage, und was tust du? Um in die Antwort reinzugehen, lesen wir genau da weiter, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben, nämlich im 2. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 18, beziehungsweise erstmal nur der Vers 18. Mose hat gerade seine Berufung erhalten von Gott, das Volk Israel aus Ägypten hinauszuführen, und dann steht da, da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Erstmal wirklich nur dieser eine Vers, weil da steckt schon eine ganze Menge drin. Das erste ist, Mose geht hin zu Jethro. Ich möchte gedanklich die Zeit mal zurückspulen zu dem Moment, als Mose von dem Dornbusch wegging. Ich weiß nicht, ob er noch brannte oder ob er dann aufgehört hat zu brennen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Mose konnte das alles noch gar nicht richtig begreifen. Und kam voller Adrenalin vom Berg Horeb zurück, wieder zu seinen Schafen. Und mit diesen Schafen tritt er den Heimweg an. Er will möglichst schnell nach Hause zu Jethro, möglichst schnell die ganzen Dinge klären, hat dabei immer wieder die Stimme Gottes im Ohr, die ihm sagt, befreie mein Volk, tritt vor den Pharao. Und dann ist da hinten wieder ein Schaf, das zurückbleibt, das da am Rand steht und grast. Er muss ständig seine Geschwindigkeit an die Schafe anpassen und immer wieder warten. Und ich denke, diese Phasen der Ruhe kennt jeder. Die Phasen, in denen dann auch Zweifel hochkommen, in denen diese leisen Gedanken sich einschleichen, die Fragen stellen. Wie so elende Rückenschmerzen, die dann kommen, wenn du dich aufs Sofa drauflegst. Mose kennt die Ägypter mit ihrer Streitmacht, mit dem Allmachtsanspruch des Pharaos. Da hat er gelernt, da ist er aufgewachsen. Er kennt das gesamte Abhängigkeitsverhältnis, in dem die Israeliten zu den Ägyptern stehen. Aber darüber, was auf dem Weg geschehen wird, kann er nur spekulieren. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass die Gedanken von Mose die ganze Zeit hin und her schwanken. Auf der einen Seite die Zweifel, das ist doch absoluter Wahnsinn, so viele Menschen rauszuführen. Auf der anderen Seite dann, aber Gott war es doch selber, der es mir gesagt hat. Gott hat es mir zugesagt, er wird bei mir sein. Und zwischendurch dann immer wieder dieses, wer bin ich eigentlich? Und habe ich das vielleicht nur geträumt? Aber den ganzen Weg über, bis nach Hause, und auch dann, als er zu Hause angekommen ist, gehorcht Mose und bereitet alles vor, um mit seiner Familie nach Ägypten zu ziehen. Er geht zu Jethro hin und ist aktiv. Er widersteht den absolut menschlichen Gedanken, die ihm das Ganze auch wieder ausreden könnten. Und das ist eine Verantwortung, die auch ich habe, die auch du hast. Die Verantwortung für dich selber. Du bist verantwortlich dafür, dass du dich nicht von deinen Gefühlen und den Gedanken in die Passivität treiben lässt, dass du nicht Gott anzweifelst, dass du dir das nicht ausreden lässt. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und dazu gehört dann eben auch, dass du die Worte und Ziele, die du von Gott bekommen hast, die du von Gott ins Herz gelegt bekommen hast, beschützt und dass du an ihnen festhältst. Mehr als eine Person in der Geschichte ist schon von so einer brennender Buscherfahrung wahrscheinlich nach Hause gegangen und hat einfach so weitergelebt, als wäre nichts passiert. Was passiert, wenn wir diese Verantwortung nicht wahrnehmen, sehen wir an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. Ich habe einfach mal eine rausgepickt aus dem zweiten Buch Könige. Da ist Naaman, der aramäische Heerführer. Er war krank und hatte das Wort bekommen, dass er sich 7-mal im Jordan waschen soll, um von seiner Krankheit geheilt zu werden. Naaman gehorchte nicht. Das Wunder war nicht das, was er erwartet hatte, nicht das, was seiner Meinung nach ihm als Heerführer zustand. Es sah nicht so aus, wie er es wollte. Er hatte erwartet, dass der Prophet persönlich zu ihm kommt und ihn vom Aussatz mit irgendeiner Wundertat heilt. Stattdessen kommt ein Diener des Propheten und sagt ihm, der Elisa, der macht hier heute gar nichts. Du musst machen. Und zwar da drüben in dem dreckigen Fluss. Geh dahin und wasch dich. Naaman wollte nichts tun. Er wollte darauf warten, dass Gott durch Elisa aktiv wird. Und was passierte? Nix. Da kam jetzt auch kein Blitz vom Himmel und hat den niedergestreckt oder sowas. Aber das Wunder, das Naaman erwartet hatte, das trat nicht ein. Erst als er seinen Stolz zumindest ein Stück weit abgelegt hat und sich von seinen Dienern überreden lässt, es doch mal zu versuchen, geschieht das Wunder. Interessant bei der Geschichte finde ich, dass er das Ganze eher halbherzig macht. Er hat ja den Auftrag, sich zu waschen, aber das tut er gar nicht, sondern er geht in den Fluss und taucht lediglich unter. Meinen Kindern würde ich sagen, also jetzt wasch dich aber mal anständig. Aber das reicht Gott anscheinend. Naaman hat seinen Stolz überwunden und er ist aktiv geworden. Und das, obwohl er sich wahrscheinlich bei jedem Mal untertauchen verflucht hat und gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Aber er war gehorsam und er war aktiv. Gott braucht dein Zutun nicht zu seinen Wundern. Aber er will dein Zutun. Er will, dass du auch selber aktiv wirst und deine nächsten Schritte gehst, damit du dich weiterentwickelst. Und neben dieser Verantwortung für dich selbst hast du noch eine weitere Verantwortung. Du hast die Verantwortung für deine Beziehung zu anderen. Mose ging zu Jethro und bat ihn darum, gehen zu dürfen. Hier wird das deutlich, was Jesus später zusammenfasst als sie sind in dieser Welt. Gott dienen und treu sein bedeutet nicht, alles andere links liegen zu lassen. Die Menschen, die Beziehungen, alles zu missachten und allen um mich herum auf die Füße zu treten. 40 Jahre lang durfte Mose bei Jethro wohnen. Er wurde versorgt, er durfte die Schafe hüten, er hat Jethros Tochter zur Frau bekommen. Sie durften abends zusammen am Feuer sitzen, Lieder singen, Geschichten hören. Und diese Beziehung, diese 40 Jahre, in denen Beziehung aufgebaut wurde, radiert Gott nicht einfach so aus. Deswegen geht Mose hin und erweist seinem Schwiegervater den nötigen Respekt. Er bittet ihn darum, gehen zu dürfen. Was tut er hier nicht? Er holt nicht die religiöse Keule raus und sagt, boah, also Jethro, weißt du, in der Wüste, da ist mir Gott begegnet und er sagt, ich muss jetzt nach Ägypten und da das Volk Israel befreien. Der Jethro hätte das wahrscheinlich gar nicht verstanden. Er hätte dem eine theologische Watsche abgegeben. Jethro war ja nun mal auch Hohepriester der Midianiter. Der hätte dem eine theologische Watsche gegeben, was redest du hier von einem anderen Gott? Du lebst 40 Jahre bei mir und willst mir was von einem anderen Gott erzählen? Und so undankbar bist du. 14 Kapitel später lesen wir dann in der Bibel, warum es so wichtig ist, dass Mose die Beziehung zu Jethro hier erhalten hat. Da kommt Jethro dann zu Mose und Mose darf Zeugnis all der Wunder ablegen, die unterwegs geschehen sind, die er erleben durfte. Und das führt dann dazu, dass Jethro spricht, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Wie krass ist das? Jethro gibt auf einmal Gott alle Ehre und fängt an, ihn zu preisen. Gerade wenn wir Gott begegnet sind und noch so voll erfüllt sind, dann haben wir oftmals das Bedürfnis, das rauszuschreien und allen davon zu erzählen. Aber vielleicht ist das manchmal gar nicht so gut, je nachdem, an welcher Stelle mein Gegenüber steht. Je nachdem, was für einen Hintergrund er hat. Manchen tut es gut. Manche baut es auf, dann ist es ermutigend. Andere schreckt es ab, andere wirft es zurück. Andere haben vielleicht Angst. Es gibt mehr als genug Menschen, die nicht an Gott glauben oder die an einen anderen Gott glauben. Menschen, die es gar nicht verstehen würden, wenn du zu ihnen kommst und sagst, Mensch, letzte Woche im Gottesdienst, da habe ich wieder so ein tolles Bild bekommen von Gott. Der hat mir das geschenkt und dann wurde mir auch noch ein Wort gegeben. Und das verstehen die überhaupt nicht. Und da ist es wichtig, mit Vorsicht und Weisheit ranzugehen und zu gucken, wie ist der Entwicklungsstand meines Gegenüber? Was kann ich ihm zumuten? Und genau das macht Mose hier. Mose weiß, Jethro ist eine Familienperson. Mose weiß, Jethro ist ein Familienmensch. Und genau das gibt er ihm. Er sagt, ich möchte meine Familie besuchen, ich möchte sehen, wie es meinen Brüdern geht. Was immer wichtig und richtig ist, ist Zeugnis zu sein. Zeugnis von dem, was du selbst erlebt hast, aber auch Zeugnis von dem, was dir weitergegeben wurde. In Psalm 78 heißt es, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse. Die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Zeugnis sein führt dazu, dass andere Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen. Deswegen ist es so wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Deswegen ist es so wichtig, dass es Kinderstunde gibt. Wie viele Erwachsene kommen in Gottesdienst und sagen, ja, also ich bin christlich aufgewachsen, aber dann hatte ich irgendwann nichts mehr damit zu tun und habe so mein Leben gelebt. Aber irgendwann, da kamen mir diese Geschichten in den Kopf. Da war so eine Leere in mir und die Geschichten, die haben mir irgendwas gegeben. Deswegen bin ich jetzt hier. Kehren wir wieder zurück zu der Geschichte von Mose. Nachdem Jethro ihm erlaubt hat, nach Ägypten zu gehen, trifft Mose alle Vorbereitungen, nimmt seine Frau und Kinder und zieht in Richtung Ägypten. Unterwegs bekommt er dann von Gott nochmal etwas detailliertere Informationen darüber, wie das ganze Unterfangen vonstatten gehen soll. Da steht, und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ja, okay, haben wir so vereinbart, mache ich. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Moment. So war das jetzt aber nicht vereinbart. Ich soll doch das Volk da rausholen. Warum willst du es jetzt nicht ziehen lassen? Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Also blutrünstig war ich ja jetzt noch nie, Gott. Aus der Sorge von Mose, das Volk Israel könne sich weigern, mitzugehen, wird eine Ansage Gottes, dass er dafür sorgt, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird. Trotz der Wunder, die Mose wirken soll. Und wieder, obwohl Mose jetzt durchaus noch ein paar Punkte hätte zu sagen, Moment, das passt mir jetzt aber nicht ganz so. Wir reden doch hier von Liebe und von Befreiung, nicht von, ich bring deinen Erstgeborenen um. Trotzdem übernimmt Mose wieder die Verantwortung sich selbst gegenüber. Trotz dieser wirklich schlechten Aussichten auf einmal, zieht Mose weiter und vertraut darauf, dass Gott bei ihm ist. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, »Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam.« Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Ganz offenkundig hatte Mose nach der Geburt seiner Söhne es versäumt, die rituelle Beschneidung durchzuführen. Warum? Wir wissen es nicht. Es ist nichts darüber dokumentiert. Aber anscheinend war das durchaus Thema im Hause Mose. Denn Zippora wusste, was sie zu tun hat. Zippora wusste sogar, es soll rituell sein. Ich brauche ein Steinmesser dafür. Gott konfrontiert Mose hier. Er tritt ihm entgegen und der Text sagt sogar, er wollte Mose töten. Das ist etwas, was in den Kommentaren, die ich gelesen habe, durchaus unterschiedlich ausgelegt wird. Die einen sagen, da kam ein Engel, der Mose wirklich töten wollte. Die anderen sagen, es kam eine schwere Krankheit über Mose. Wie das Ganze vonstatten ging, ist egal. Das Gesetz Gottes besagte bereits zu diesem Zeitpunkt, dass Unbeschnittenheit nichts Marginales war. Schon in Genesis heißt es, dass ein unbeschnittener Mann aus seinem Volk ausgerottet werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Zipporah gegen die Beschneidung war. Sie verband keine religiösen Dinge mit diesem Ritual und hätte dann vor allem die Risiken zum Beispiel einer Wundinfektion gesehen. Und einfach so die eigenen Kinder in Gefahr bringen, das macht keine Mutter gern. Warum auch immer, Moses Söhne waren unbeschnitten und damit handelte Mose nicht nach den Geboten Gottes. Das war ein schwerer Makel in der Beziehung zwischen Mose und Gott. Mose thematisierte es nicht einmal. Nicht nach dem Gesetz zu handeln, ist normal. Es gibt keinen unter uns, der zu 100% nach dem Gesetz handelt, der sich zu 100% an Gottes Gebote hält. Das, was Gott uns immer wieder abnimmt und von uns verlangt, ist, dass wir es zugeben. Wir können mit jeder Sünde zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Aber ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass dazu dann immer auch gehört, dass man umkehrt und Buße tut. Mose selbst ist dazu nicht in der Lage, seine Söhne zu beschneiden. Also übernimmt seine Frau die rituelle Beschneidung und die Familie darf als Ganzes weiterziehen. Wie die Geschichte dann ausgeht, das wisst ihr. Kompromisse sind in unserer Gesellschaft vollkommen normal. Jeder geht Kompromisse ein. Und ich bringe es meinen Kindern auch bei. Ich habe 4 Kinder, da muss es Kompromisse geben. Und wenn der Kompromiss so aussieht, du darfst jetzt damit spielen, in 10 Minuten darf dein Geschwisterchen damit spielen, oder wie auch immer. Aber in dieser Geschichte wird deutlich, dass Gott keine Kompromisse zulässt. In der Beziehung zu Gott kann es keine Kompromisse geben, sondern Gott verlangt den vollständigen Gehorsam. Du kannst nicht Passivchrist sein. Du bist verantwortlich dafür, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Du bist verantwortlich dafür, immer wieder vor den Thron zu kommen, immer wieder um Vergebung zu bitten, immer wieder ans Kreuz zu gehen. Das ist deine Verantwortung, immer wieder um Vergebung für die Sünden zu bitten. Wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst, zum Beispiel, ich mache es jetzt noch mal praktisch, dann hast auch hier du die Verantwortung dir selbst gegenüber, Gott gegenüber und deinen Menschen gegenüber, deinen Mitmenschen. Es ist nicht die Verantwortung des Lobpreisteams, dich vor den Thron zu führen. Es ist deine Verantwortung, vor den Thron zu kommen. Eine respektvolle Haltung einzunehmen und Gott zu loben und zu preisen. Es ist nicht die Verantwortung des Predigers, und ich möchte mich jetzt nicht rausreden, dafür zu sorgen, dass du dir Dinge aus der Predigt behältst und sie in deinem Leben anwendest. Es ist deine Verantwortung, darauf zu achten, dass das Wort Gottes sich in deinem Leben entfaltet. Darauf zu achten, dass das Wort Gottes Frucht bringt in deinem Leben. Es ist nicht die Verantwortung der anderen, dass du gleich nach dem Gottesdienst unten gute Gespräche hast sondern es ist deine Verantwortung, auch da auf den anderen zu schauen und die Beziehung zum anderen wahrzunehmen. Es ist deine Verantwortung, daran teilzuhaben, dass das Gespräch gut wird. Jesus spricht in Matthäus 16,24. Rudi? 16,24? Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, schreit mein Fleisch: Ich will mich nicht verleugnen, ich will mich vergnügen. Es ist ein ständiger Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und diesen Kampf müssen wir austragen. Diesen Kampf müssen wir immer wieder neu kämpfen. Jeden Tag aufs Neue. Und Jesus fordert es sich ein, dass ich mich verleugne. Dass ich sage, ich leugne mein Fleisch und Jesus gewinnt die Oberhand. Dass ich hingehe und sage, das, was ich mit mir verbinde, meine Identität, meine Wünsche und meine Bedürfnisse lege ich ab und ich gehe in die Identität, die Christus mir gibt, in die Identität als ein König und als Priester. Er fordert es sich ein, dass ich meine Ängste und Sehnsüchte am Kreuz eintausche gegen seinen Frieden. Jesus fordert es sich ein, dass ich ihn in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Das Welcome-Team kann schon mal nach vorne kommen, bitte, fürs Abendmahl. Gott fordert es sich auch ein, dass ich mein Kreuz auf mich nehme. Und damit ist nicht gemeint, dass ich eine hübsche Kette mit Kreuzanhänger trage. Wir haben das Kreuz in den letzten 2000 Jahren ja ganz schön religiös verweichlicht. Das Kreuz war zu Jesu Lebzeiten ein Todesinstrument, das einzig und allein dazu diente, Verurteilte langsam und qualvoll öffentlich sterben zu lassen. Wenn ich bei Gott sein möchte, muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass ich ein Sünder bin, der nichts anderes als den Tod verdient hat. Ich bin verurteilt und dazu verdammt, mein Kreuz zu tragen und mich ans Kreuz nageln zu lassen als Strafe für meine Sünden. Die einzige Hoffnung für mich besteht in der Gnade Gottes, der mich so sehr liebt, dass er für mich seinen Sohn schickte und seinen Sohn hingab. Aber er blieb nicht tot, denn nach 3 Tagen stand er wieder auf und fuhr in den Himmel. Und um uns genau daran zu erinnern, dass er für uns gestorben ist, feiern wir heute das Abendmahl.